Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Vor zwei Wochen, am 8. Dezember, geschah der Hackerangriff und die Universität Gießen hat sämtliche IT-Systeme heruntergefahren. Digitale Dunkelheit für 28.000 Studierende und 5.500 Mitarbeiter der Uni. Vor einer Woche hat der Uni-Präsident Joybrato Mukherjee via YouTube eine kurze Rede gehalten.
Ich wende mich heute mit dieser kurzen Botschaft an Sie nach einer turbulenten Woche an unserer Universität. Die Woche war turbulent, weil wir seit Sonntagnachmittag unsere digitalen Möglichkeiten nicht mehr nutzen können und wir daher uns in einem digitalen Notstand befinden.
Joybrato Mukherjee, Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen, am 13. Dezember. Seit dem Cyberangriff sind nun zwei Wochen vergangen und noch immer ist die Uni Gießen offline. Über das analoge Arbeiten an einer Hochschule in digitalen Zeiten, dazu gleich ein Gespräch mit dem Gießener Literaturwissenschaftler Joachim Jakob. Außerdem blicken wir zurück auf das Tanzjahr 2019 und besuchen eine tonnenschwere Installation des Briten Anthony Caro, die in der Berliner Gemäldegalerie zu erleben ist. Für eine Universität ist es so etwas wie der größte denkbare Unfall, komplett nämlich von der digitalen Welt abgeschnitten zu sein. Nichts geht mehr. Keine E-Mails, keine Recherchen, keine Ausleihen aus der Bibliothek, keine Telefonverzeichnisse, keine Raumbelegungspläne, kurzum der digitale Blackout. Seit Tagen ist das an der Justus-Liebig-Universität in Gießen der Alltag. Nach einem Virenangriff wurden am 8. Dezember sämtliche digitale Systeme runtergefahren. Tagelang war es, wenn man so will, digital stockdunkel. Erst allmählich werden einzelne Systeme wieder hochgefahren. Noch immer zwei Wochen später herrscht an der Uni Gießen der digitale Notfall. Was hat das für Folgen für die Lehre, für die Forschung? Warum wird über diesen massiven Angriff auf einen Wissenschaftsbetrieb in der Öffentlichkeit vergleichsweise wenig reflektiert? Über alle diese Fragen möchte ich nun mit Joachim Jakob sprechen. Er ist Professor für Neuere Deutsche Literaturgeschichte und Allgemeine Literaturwissenschaft an der Universität in Gießen. Herr Jakob, guten Abend.
Guten Abend, Herr Rölke.
Ich habe versucht, Sie auf der Webseite der Uni zu finden, das Institut für Germanistik, unmöglich. Gleich auf der ersten Seite der Uni-Homepage, in der ersten Zeile steht klar und eindeutig, Universität Gießen aus Sicherheitsgründen offline. Wie haben Sie, Herr Jakob, die vergangenen zwei Wochen erlebt?
Ja, das war eine sehr ambivalente Erfahrung, kann ich vielleicht sagen, aus meiner jetzt sehr speziellen Situation heraus, Angehörige eines Instituts zu sein, dass ich vergleichsweise, wie soll ich sagen, privilegiert mit deutscher Literatur und Sprache beschäftigen darf und keinem unmittelbaren Handlungsdruck ausgesetzt ist oder auch nicht irgendwelche spannenden Versuche im Labor laufen hat, sondern sich nur, aber eben mit Büchern und Sprache beschäftigen darf. Aus dieser Position heraus kann ich vielleicht sagen, als Forscher war das durchaus auch eine entspannte Zeit. Man hat keine Mails bekommen und konnte sich wieder einmal seinem Kerngeschäft als Forscher, schriftlichen Dokumenten der Gegenwart und der Vergangenheit widmen. Auf der anderen Seite war das alles andere als eine entspannte Zeit, kann man vielleicht sagen. Sind zurzeit sehr bewegte, auch sehr irritierende Wochen, die wir erleben. Vielleicht müsste man aus der Perspektive der Universität zunächst einmal sagen, dass das insbesondere auch die Studierenden trifft, die ja in einer Zeit leben, in der mehr oder weniger alles, was sie tun, prüfungsrelevant ist. Das heißt, da stehen Klausurthemen an, da stehen Prüfungen an und das alles will vorbereitet sein. Und um sich vorzubereiten, braucht man Kontakt zu seinen Dozentinnen und Dozenten. Und wenn man mit denen nicht mehr über Mail kommunizieren kann, dann kann das äußerst problematisch werden. Und von daher ist das vielleicht mal zunächst gesagt so eine Zeit mit sehr gemischten Erfahrungen, die man macht.
Danach wollte ich natürlich fragen nach den jungen Studierenden, wie haben denn die Digital Natives reagiert? Die haben ja das analoge Studieren wie Sie ja überhaupt noch nie erlebt.
Das scheint mir genau einer der Punkte zu sein, warum ich vielleicht in einem Teil ein bisschen gelassener mit der Situation umgehen kann, weil ich Erfahrungen habe, was es heißt zu studieren, ohne die großartigen Möglichkeiten des Internets und der Mailkommunikation zu haben. Ja, diese junge, gegenwärtige Generation hat das nicht mehr. Von daher würde ich sagen, ist das zunächst einmal, so wie ich es wahrgenommen habe, ein großes Gefühl der Verunsicherung gewesen. Und andererseits, ich unterrichte gerade in diesem Semester eine Einführung in die Literaturwissenschaft, Und ein bisschen, wie soll ich sagen, aus einem Zufall heraus haben wir uns in diesem Seminar verabredet, einmal auf die Möglichkeiten, die uns das Digitale bietet, freiwillig zu verzichten und machen auf diese Weise ein Seminar miteinander, indem wir uns tatsächlich gemeinsam über Kopien oder sogar über gedruckte Bücher beugen. Auf diese Weise kann man es vielleicht auch nochmal von diesem Standpunkt eher aus gemeinsam reflektieren, was es bedeutet, wenn diese Routinen oder Sicherheiten, Gewohnheiten, die man eigentlich hat, wenn die mit einmal erschüttert werden. Ich habe darauf reagiert, indem ich versucht habe, möglichst schnell mit den Studierenden in den Veranstaltungen auch ins Gespräch zu kommen und zu signalisieren, dass wir Lösungen finden werden. Aber das hängt ja auch mit Vertrauen zusammen, dass es dann solche Lösungen tatsächlich gibt und dass die ganz vielen Institutionen, die da beteiligt sind, das sind Prüfungsämter, das sind Dekanate, das ist das Präsidium, dass die alle mitspielen und ja, man da sozusagen keinen Schaden von dieser Situation bekommt.
Stichwort Schaden. Sie sprechen, Herr Jakob, als Geisteswissenschaftler, als Literaturwissenschaftler. Und Sie haben ja auch gesagt, eine gewisse Gelassenheit haben Sie auch gespürt in den vergangenen Tagen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn Sie Mediziner wären, wären Sie nicht ganz so gelassen.
So ist es. Und das ist, glaube ich, auch, wenn man darüber reflektiert. Und ich finde, dass im Moment noch jedenfalls viel zu wenig darüber reflektiert wird. Ich lese jedenfalls nicht genug, finde ich, darüber, was es bedeutet, wenn eine Institution dieser Größe und dieser Bedeutung mit einmal vollständig offline ist, was das bedeutet. Dann kann ich mir als Geisteswissenschaftler, das sage ich auch mit einer gewissen Erleichterung, schon einen distanzierten Blick mitunter erlauben. Und ich darf es vielleicht so sagen, ich bin einfach froh, dass ich im Moment keine direkte Verantwortung für Menschenleben habe. Von daher bin ich besonders froh, so wie es scheint, dass eben das Gießener Universitätsklinikum halbwegs davongekommen zu sein scheint. Jedenfalls ist das eine Dimension, die man, glaube ich, immer im Blick haben muss, dass die Verwundbarkeit, die wir, glaube ich, alle sehr spüren und gespürt haben, dass die in unterschiedlicher Härte durchschlägt und auch mit durch unterschiedlichen Konsequenzen natürlich.
Auf der Not-Website der Uni wird die Möglichkeit beschrieben, dass Universitätsangehörige ihre neuen Passwörter persönlich abholen können. Also eine physische Anwesenheit ist erforderlich in diesen digitalen Zeiten. Auch das ist ja eigentlich ein erstaunlicher Vorgang, oder?
Ja, das ist ein erstaunlicher Vorgang und das war vielleicht wirklich jetzt auch ein Vorgang, der mich sehr beeindruckt hat. Sie müssen sich das vorstellen wie eine riesige Turnhalle auf dem Gelände unserer Sportuniversität und dort haben sich dann unendlich viele Menschen eingefunden, um tatsächlich persönlich diese Passwörter, die wir brauchen, die neuen Passwörter auszugeben und sie abzuholen. Das Ganze fand, wie soll ich sagen, mit einer großen Bereitschaft auch, statt sich irgendwie zu arrangieren und sich auf diese neuen Verhältnisse einzulassen. Man kann es vielleicht ein bisschen als ein Sinnbild oder als eine Ikone dafür verstehen, dass am Ende dieser ganzen Adressen tatsächlich Menschen stehen, nicht? Und zwar sowohl in der Ausgabe dieser Passwörter wie auch in dem Entgegennehmen dieser Passwörter. Das heißt, am Ende sind es dann eben doch Menschen, die da miteinander kommunizieren oder Menschen, die diese Institutionen nutzen. Und von daher ist das ja vielleicht auch ein wichtiges Bild, dass man auf diese Weise dann eben auch etwas organisieren kann, um einer solchen neuen Herausforderung gerecht zu werden.
Um nochmal ganz kurz die Größenordnung auch klar zu machen, 28.000 Studierende ungefähr gibt es in Gießen und 5.500 Mitarbeiter. Wie haben Sie denn im Kollegenkreis auch diskutiert, Herr Jakob? Am Hochschulrechenzentrum arbeiten Spezialisten, die ganz bestimmt eine ganz hervorragende Arbeit machen und trotzdem kann ich mir vorstellen, überall ja dieses Gefühl der Verunsicherung, das Sie beschrieben haben.
Ja, das können Sie sich so vorstellen. Auch das ist, glaube ich, eine ambivalente, eine gemischte Erfahrung, die man da macht. Auf der einen Seite ist das eine große Verunsicherung, die eine ganze Bandbreite auch von persönlicher Betroffenheit betrifft. Ich vermag mir nicht vorzustellen, was das zum Teil für Naturwissenschaftliche eben oder andere Kollegen bedeutet, Mathematische, die vielleicht in ihrer täglichen Arbeit ganz intensiv auf Rechnerleistungen angewiesen sind, die möglicherweise auch Daten, wichtige Datenbestände abgelegt haben, von denen sie längere Zeit jedenfalls nicht wissen konnten, ob diese Daten gesichert sind oder tatsächlich auch unrettbar verloren sind. Es scheint inzwischen Zeichen zu geben, dass da verhaltener Optimismus am Platze ist, aber das weiß man ja eben eine lange Zeit nicht. Auf der anderen Seite, und das habe ich häufiger auf den Fluren gehört und selbst auch auf den Fluren erlebt, ist das eine Situation, wenn man nicht mehr mailen kann, wenn man zum Teil auch gar nicht mehr anrufen kann, weil man nämlich das Telefonverzeichnis normalerweise online abrufen würde, dann besucht man sich. Das heißt, man kommt dann doch wieder tatsächlich auf eine erstaunliche Weise miteinander in einen direkten persönlichen Kontakt. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich auch eine Erfahrung ist, die ein bisschen haften bleibt, dass es Situationen gibt, wo es auch wirklich wirklich sinnvoll ist, sich tatsächlich einmal zu besuchen, anstatt sich im Büro nebenan 4 Mails zu schreiben. Denn sowas kommt mitunter ansonsten im Uni-Alltag auch vor. Und dass das auch anders geht und anders vielleicht manchmal sogar auch ein sinnvolleres Vorgehen sein kann, sich gerade mal zu besuchen, das führt uns die Situation gerade auch eigentlich wieder vor Augen.
Der Hackerangriff auf die Universität Gießen. Seit 2 Wochen herrscht dort der digitale Notstand. Die Uni ist offline. Joachim Jakob war das, Professor für Neuere Deutsche Literaturgeschichte und Allgemeine Literaturwissenschaften an der Universität in Gießen. Herr Jakob, Dankeschön.
Herr Röke, vielen Dank. Ich danke Ihnen.
In seiner Heimat Großbritannien war der Bildhauer Sir Anthony Caro einer der berühmtesten Künstler des Landes. Jahrgang 1924 hat er nach dem Zweiten Weltkrieg Bildhauerei in London studiert. 2 Jahre war er Assistent von Henry Moore. Er reiste durch Amerika und erhielt bereits mit 50 Jahren eine erste Retrospektive im New Yorker MoMA. Als Caro 2013 kurz vor seinem 90. Geburtstag starb, da schrieb die Süddeutsche Zeitung über diesen Raumbildner: Seine Skulpturen wachsen aus dem Atelier hinaus, sie wuchern an Straßenrändern entlang, nehmen ganze Bergkuppen in Beschlag, sie schrauben sich mit abstrakten Formen in die Höhe, erklimmen Stockwerke für Stockwerke. Damit sind sehr gut die Dimensionen beschrieben, in die Anthony Caros Kunst vordringt. 1999 hat der Brite bei der Biennale in Venedig seine monumentale Rauminstallation »The Last Judgment Sculpture« gezeigt. Der Kunstsammler Reinhold Wirth hatte das Werk schon in der Entstehungsphase gekauft. Caro reagierte mit dieser Großinstallation auf die Schrecken der Balkankriege. Jetzt tagt dieses jüngste Gericht als Leihgabe der Wirth-Sammlung in der Berliner Gemäldegalerie. Simone Reber war dort.
Hi nun in der Berliner Gemäldegalerie. Der Glockenturm aus massiven Eisenbahnbohlen erinnert an eine Kirche im Wilden Westen. Für seine monumentale Arbeit »The Last Judgment Sculpture« hat der britische Bildhauer Anthony Caro nur schwergewichtiges Material verarbeitet. 42 Tonnen Messing, Stahl, Holz, Beton und Steingut musste die Kuratorin Sarah Schönewald so aufstellen, dass die Statik der Gemäldegalerie nicht gefährdet wird. Jetzt betreten die Besucher in der verdunkelten Wandelhalle einen brauntonigen Sakralraum mit 3 Toren.
Sobald wir durch den Glockenturm gehen, sehen wir ein nächstes Tor, das Tor des Todes. Überhaupt ist es ein sehr geschickter Kniff des Künstlers, seine Installation mit einem Tor zu beginnen, weil wir so alle zu Teilnehmenden werden, also mehr als Betrachter sind.
Wie in einem Kirchenschiff reiht Anthony Caro an den Längsseiten des Innenraums Szenen aus der Mythologie. Charon ist da zu sehen, der Fährmann, der die Seelen über den Totenfluss geleitet, oder?
Teiresias, der blinde Seher, in der Göttlichen Komödie von Dante wird er als Zauberer beschrieben, der sein Geschlecht zu wechseln vermag. Und hier blickt er finster aus der Ecke hervor und wir können einen relativ kräftigen Oberkörper sehen, allerdings auch Brüste.
Anthony Caro, der aus einer jüdischen Familie stammte, fühlte sich durch die Kriege in Bosnien und im Kosovo an den Holocaust erinnert. Sein Entsetzen über die Gräuel, die in den 1990er Jahren in Europa begangen wurden, findet Ausdruck in der spröden braungrauen Oberfläche, die an poröse Knochen und verkohltes Holz erinnert. Für sein jüngstes Gericht verwendete der Künstler erstmals Steingut und Schamott. Um den Charakter des Materials kennenzulernen, arbeitete er mit dem Keramiker Hans Spinner in Südfrankreich zusammen, sagt Silvia Weber, die Leiterin der Sammlung Wirth.
Es gibt ihm vielleicht ein bisschen die Möglichkeit, eine kleine erzählerische Komponente in das Werk einzubringen. Das Ensemble ist ja nach so einer Art Guckkastenprinzip aufgebaut, was ihm auch sehr wichtig war. Und er hat eben auch diese klaren Werke abgegrenzt, aber eben zu einem Ensemble dann insgesamt zusammengefügt. Und darüber konnte er eben all diese Symbolik auf diesem kleinen Raum eigentlich wiedergeben.
Hans Spinner hatte schon Plastiken für Picasso und Eduardo Chillida realisiert. Das verglühte Material hält die Betrachter mit seiner stumpfen, toten Anmutung auf Abstand. Für den Künstler bot es die Möglichkeit, die Schädel und fragmentierten Körper mit eigenen Händen zu formen. Der Sammler Reinhold Wirth sah die Arbeit als Modell im Atelier des Künstlers und kaufte sie noch während der Entstehung, um zu ermöglichen, dass sie für die Biennale in Venedig fertiggestellt werden konnte. Im März 1999 endete der Krieg im Kosovo, Im Juni wurde das jüngste Gericht in Venedig gezeigt.
Das war eigentlich einer der Gründe, weshalb sich dann auch Reinhold Wirth und Anthony Caro so nahe kamen, dass Reinhold Wirth eben das unterstützt hat, dass The Last Judgment Sculpture in Venedig auf der Biennale 1999 unmittelbar nach dem Balkankrieg eben gezeigt werden konnte. Anthony Caro sagte immer, das ist ein Fest für die Kunst und gerade mal ein paar Seemeilen weiter gibt es Krieg, wie schrecklich, und wir schauen beinahe weg.
Die Vision von einer letzten Instanz, die nach dem Tod noch Ungerechtigkeit sühnt, existiert religionsübergreifend vom Zoroastrismus bis zum Islam. In der biblischen Version werden die Toten von 4 Posaunen vor den Weltrichter gerufen, erklärt Sarah Schönewald.
Abschließend der Hoffnung Schimmer schlechthin, das Himmelstor umgeben von den 4 Posaunen des jüngsten Gerichts. Wie wir erkennen können, ist das Himmelstor noch einen Spalt breit geöffnet. Und so können wir davon ausgehen, dass zumindest für Caro die Menschheit noch nicht verloren ist.
Der Künstler hat mehrfach Malerei in Bildhauerei übersetzt. Hier knüpft er an Picassos Guernica an, aber auch an die sandig-schwarzen, informellen Schlachtfelder von Antoni Tàpies. Die Berliner Gemäldegalerie verweist auf die Darstellungen des jüngsten Gerichts in ihrer eigenen Sammlung. Schade ist allerdings, dass diese Gemälde nicht in unmittelbarer Nähe zu Caros Installation gehängt wurden, sodass keine Interaktion entsteht. Auch bleiben leise Zweifel an dem Werk selbst. Zwar ist Anthony Caros Arbeit angesichts des neuen Krieges, des Krieges der Menschheit gegen die Erde, brisanter denn je, aber The Last Judgment Sculpture formuliert das Grauen zu deutlich aus und bebildert die Mythen. Der Künstler geht in die Vollen, statt zu reduzieren, und lässt kaum Raum für das Unerklärliche, die Vernichtung der Welt vor den Augen aller.
Am Dienstag haben wir hier in Fazit über den Skandal an der Wiener Ballettakademie berichtet. Eine Sonderkommission, die von der österreichischen Bundesregierung eingesetzt wurde. Diese Sonderkommission hatte einen Untersuchungsbericht vorgelegt, in dem sie unhaltbare, gefährliche Zustände für die tanzenden Kinder aufdeckte, erzieherische Praktiken, die eher ans 19. als ans 21. Jahrhundert denken ließen. Elisabeth Nehring hatte damals, vergangene Woche, darüber berichtet. Jetzt ist sie wieder im Studio, jetzt allerdings vielleicht mit überwiegend erfreulichen Themen. Frau Nehring, wir blicken zurück auf das, was Sie im Jahr 2019 in der Tanzwelt beobachtet haben. Guten Abend.
Guten Abend.
Nochmal doch ein Gedanke zu dieser Ausbildungssituation von Tänzerinnen und Tänzern ganz allgemein. Ist das, was an der Wiener Ballettakademie passiert ist, ist das eher die Regel oder die Ausnahme?
Ich fürchte, dass im klassischen Ausbildungsbetrieb so einiges verborgen ist. Wir wissen es ja immer erst, wenn wirklich Aussagen darüber getroffen werden. Deswegen kann man nichts ganz Konkretes sagen. Ich denke aber, dass der Untersuchungsbericht der Wiener Ballettakademie nur die Spitze des Eisberges ist, dessen, was da auch an anderen Ausbildungsinstituten noch rauskommen könnte. Was an dieser schrecklichen Geschichte aber positiv ist, muss man einerseits sagen, dass die österreichische Bundesregierung nach Bekanntwerden der ersten Vorwürfe im April ja immerhin eine Untersuchungskommission eingesetzt hat, ganz offiziell, und nun ja auch vor 2 Tagen, also nachdem wir berichtet haben, erste personelle Konsequenzen gezogen worden sind. Die Direktorin der Ballettakademie, Simona Noja, wird ihre Aufgaben enthoben. Und dennoch, und das muss auch immer wieder betont werden, können und müssen gerade die klassischen Ausbildungen von den Selbstevaluierungen und Qualitätskontrollen der zeitgenössischen Tanzausbildung lernen. Da sind solche Dinge ja sozusagen im Programm implementiert. Da beklagen wir manchmal andere Sachen. Aber in der Regel machen die zeitgenössischen Tanzausbildungen vor, wie man mit tanzbegeisterten jungen Menschen umgeht. Fordernd, aber dabei auch eben unterstützend und wertschätzend. Auf jeden Fall hat das ausgehende Jahr 2019 noch einmal auf den letzten Drücker eine tanzinterne Debatte angestoßen bekommen, die wir unbedingt fortsetzen sollten.
Also ein eminent wichtiger Aspekt in der Tanzausbildung, dieser Punkt, den Sie da erwähnen, Frau Nehring. Welche positiven, um mal zum Positiven zu kommen, welche positiven künstlerischen Entwicklungen haben Sie denn ausgemacht? Gibt es den einen markanten Künstler, der den Tanz entscheidend nach vorne bringt?
Ich habe viele gute Aufführungen in diesem Jahr gesehen, angefangen von Choreografen und Choreografinnen wie Isabel Schad und Jefter van Dinter, dessen Gruppenproduktion Plateau Effect ja jetzt auch ins Repertoire des Berliner Staatsballetts aufgenommen wurde, bis hin zu Anne-Theresa de Kersmarker aus Belgien, Sharon Eyal ursprünglich aus Israel, jetzt auch auf allen internationalen Bühnen, Alexander Eckmann, der große, aber auch sehr schräg humorige Ballettfantast, hat jüngst am Berliner Staatsballett ein akzeptables Stück und ein sehr gutes Stück in diesem Jahr für das Königlich Schwedische Ballett gemacht. Was aber im Jahr 2019 wieder völlig gefehlt hat, ist so der oder die Grunderneuer, Erneuerin der Tanzkunst. Also dass man sagt, da arbeitet jemand auf eine Weise, wie man es noch gar nicht kennt, so wie es vielleicht in den 90er Jahren das letzte Mal hat mit dem damals sehr umstrittenen Konzepttanz. Der Tanz fächert sich stilistisch immer weiter auf. Die freien Künstler, also nicht institutionell gebundenen Künstler, die arbeiten zum Teil sehr experimentell mit starken Tendenzen in die bildenden oder performativen Künsten, sehr an aktuellen Fragen dran, Identität, Gesellschaft, auch Klimaschutz zum Beispiel. Aber dass es wirklich so jemanden gibt, der ins Auge springt, wo man sagt, boah, das sind ganz neue Ansätze, das kann ich auch für das hinter uns liegende Jahr nicht sagen.
Gab es denn ein Erlebnis, ein Ereignis, das Sie so richtig geärgert hat?
Ja, also ärgerlich waren wirklich fast alle Vorgänge am und um das Tanztheater Wuppertal, außer den Aufführungen, über die haben wir ja auch berichtet. Das kommt natürlich im Moment immer viel zu kurz, weil wir immer noch darüber reden, dass man im Sommer 2018 die Intendantin Adolphe Binder geschasst hat. So muss man es inzwischen sagen bei allem, was rausgekommen ist. Sie hat zweimal den Prozess um die Unrechtmäßigkeit oder Rechtmäßigkeit ihrer Kündigung gewonnen. Und gerade haben wir gehört vor einigen Wochen, dass das Tanztheater beantragt hat, die eigentlich vom Richter abgelehnte Revision doch aufnehmen zu können. Und ich finde, das ist wirklich ein absolutes Unding, nicht nur juristisch und arbeitsrechtlich, sondern auch menschlich und steuertechnisch, denn das muss man ja mal dazu sagen. Diese Prozesse zahlt der Steuerzahler und das vor dem Hintergrund, was die Stadt da hinter den Kulissen gemauschelt hat. Und dass das auch noch vom neuen Leitungsduo Bergelt und Christmann sowie dem Beirat des Tanztheaters auch noch mitgetragen wird, da desavouieren sich die Beteiligten wirklich selber. Und dieser Fall, und da bin ich mir wirklich mit den meisten der Kolleginnen einig, ist in seiner Penetranz einmalig in der Tanzszene in Deutschland.
Da sind wir bei der Kulturpolitik angelangt. Kulturpolitisch geht es in den Nachbarländern wie Belgien zum Beispiel gerade bergab. Dort hat die Regierung drastische Kürzungen des Kulturbudgets angekündigt. Die belgische Tanzszene, die ist ja berühmt für ihre Lebendigkeit, für ihre Innovationsfreude. Anne-Therese de Kersmarke hatten Sie erwähnt, Frau Nehring. Wie stark ist denn die Tanzszene von diesen Sparmaßnahmen jetzt ganz aktuell betroffen?
Leider sehr, denn anders als in Deutschland mit dem ganzen Stadt- und Staatstheatersystem arbeitet die Tanz- und Performance-Szene vor allen Dingen in Flandern fast ausschließlich frei, das heißt eben nicht institutionell gebunden. Und für diesen Sektor sieht diese neue rechtsliberale Regierung ab dem nächsten Jahr, also 2020, eine Budgetkürzung von 60% vor. Also über die Hälfte, das ist kaum vorstellbar. Und davon sind dann eben auch die großen Choreografen wie Anne-Therese de Kersmarcker und Alain Platel betroffen. Und natürlich noch viele andere Künstler und Ensembles, die eher in den Performance- und Theaterbereich gehen. Es hat ja in den letzten Jahren ohnehin schon Kürzungen gegeben in Belgien. Aber diese Ankündigung, die jetzt im November veröffentlicht wurde, kommt ohne Übertreibung einer Todesdrohung der gesamten flämischen Tanz- und Performance-Landschaft gleich.
Eine Todesdrohung, das ist wirklich starker Tobak.
Ich würde das so nennen, auf jeden Fall.
Gibt es denn kulturpolitisch auch gute Entwicklungen, die Sie beobachtet haben?
Ja, da darf ich jetzt ausnahmsweise mal auf Berlin verweisen. Da hatten wir im Jahr 2018 den Runden Tisch Tanz. Darüber wurde auch schon ein bisschen berichtet. Einen partizipativen Prozess, in dem die Tanzszene, die Kulturverwaltung und die Kulturpolitik gemeinsam an Verbesserungen für den Tanz gearbeitet hat. Ich habe das damals mit einer Kollegin moderiert, den ganzen Prozess. Dort wurden ganz wesentliche Vorschläge erarbeitet, die jetzt, und das ist wirklich fast ein bisschen sensationell, als Maßnahmen in den neuen Berliner Doppelhaushalt aufgenommen worden sind. Zum Beispiel die Idee eines Tanzhonorars. Das ist eine Art Grundsicherung für Tänzer und Choreografen nach einem norwegischen Modell. Kein bedingungsloses Grundeinkommen, das ist eine wichtige Unterscheidung, sondern es soll eine ausgesuchte Anzahl an Tanzschaffenden ein kleines monatliches Salär erhalten, nicht anstatt von Produktionsförderung, sondern als Ausgleich für die vielen Zeiten der gerade im Bereich der freiberuflichen Tanzarbeit unbezahlten Arbeit, die eben bei den Tanzkünstlern ganz erheblich ist. Und diese Idee, die wurde am Runden Tisch geboren, vor anderthalb Jahren von ganz vielen Beteiligten noch als völlig utopisch und gewagt eingestuft. Und die wird jetzt als Pilotprojekt in Berlin an den Start gehen. Und das ist wirklich eine richtig gute Nachricht für die Tanzschaffenden in Berlin.
Von der Ausbildungssituation bis zur wirtschaftlichen Situation von Tanzschaffenden. Das zu Ende gehende Tanzjahr 2019, Beobachtungen und Einschätzungen waren das von Elisabeth Nehring. Dankeschön.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Miriam Rossius.
Der Deutsche Kabarettpreis ist am Abend in Nürnberg an Max Uthoff vergeben worden. Die Jury würdigte den trockenen Humor des 52 Jahre alten gelernten Juristen und dessen Fähigkeit, seinem Publikum geradezu unerbittlich die Widersprüche des deutschen Gesellschaftssystems vor Augen zu führen. Uthoff präsentiert unter anderem im ZDF zusammen mit Klaus von Wagner die Kabarettshow Die Anstalt. Darüber sagte er dem Deutschlandfunk:
Vor der ersten Sendung haben wir uns gesagt, boah, wir machen eine Fernsehsendung.
Und,
Eine. Das heißt, wir machen jetzt mal die eine Sendung, jetzt lass uns mal die so machen, wie wir sie wollen. Und danach können sie uns auch rausschmeißen, weil wir haben es ja. Wir haben das Ding ja dann, wir haben dann eine Sendung, die ist raus, die kann sie ja nicht mehr zurückholen. Und ich glaube, das sagen wir uns inzwischen vor jeder nächsten Sendung auch.
Der Deutsche Kabarettpreis wird von der Stadt Nürnberg und dem Nürnberger Burgtheater jährlich verliehen und gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen der Szene. Es soll ein Symbol dafür sein, dass jüdisches Leben einen festen Platz in Deutschland hat. Europas größter, fast 10 Meter hoher Leuchter für das Chanukka-Fest steht vor dem Brandenburger Tor in Berlin und seit heute brennt das erste Licht. Entzündet hat es die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer gemeinsam mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, und mit einem jüdischen Jungen aus Berlin. Zuvor hatte Kanzlerin Merkel in einer Grußbotschaft ein friedvolles Chanukka-Fest gewünscht. Bettina Ritter.
Die vielerorts angezündeten Lichter zeugten davon, so Merkel, dass wir heute in Deutschland wieder ein blühendes jüdisches Leben haben. Das sei ein Wunder, für das wir zutiefst dankbar sein könnten. Mit Blick auf den Anschlag auf eine Synagoge in Halle im Oktober sagte die CDU-Politikerin, jüdisches Leben erfordere einen wachsamen und beständigen Schutz. Wir dürfen Rassismus und Antisemitismus in Deutschland keinen Raum lassen, unterstrich Merkel.
Der Modeschöpfer Emanuel Ungaro ist tot. Wie heute bekannt wurde, starb der Designer bereits gestern im Alter von 86 Jahren in Paris. Ungaro galt als ein Couturier der alten Schule. Er zeichnete keine Skizzen, sondern arbeitete den Stoff direkt auf den Körper eines Modells. Stars wie Gina Rowlands, Catherine Deneuve oder Isabella Gianni trugen seine Roben. 1965 hatte Ungaro sein Haute-Couture-Haus in Paris gegründet. Das Unternehmen teilte auf Instagram mit, der Designer werde als Meister der Sinnlichkeit und der Farben in Erinnerung bleiben. Er hatte sich 2004 aus der Modebranche zurückgezogen.
Was mir heilig ist.
Was mir heilig ist, das haben wir prominente Kulturschaffende gefragt. Wir wollten wissen, was ihnen wirklich am Herzen liegt. Die Antworten haben wir gesammelt und senden sie in diesen Tagen hier in Fazit. Heute hören wir die Schauspielerin Eva Löbau. Sie spielt in Filmen mit von zum Beispiel Maren Ade oder Sonja Heiß. Sie ist seit 2017 die Kommissarin Franziska Tobler im Schwarzwald-Tatort. Außerdem ist sie Ensemblemitglied an den Münchner Kammerspielen. Dort hat sie vor kurzem in Leonie Böhms Inszenierung der Räuberinnen mitgespielt und auch mitgesungen, Eva Löbau.
Das ist meine Höhle, hier wohne ich.
Ich komme ja gerade aus einer Produktion von Die Räuber, besser gesagt Die Räuberinnen, nach Friedrich Schiller. Und der hat da in seiner Vorrede geschrieben, und ich verkürze das jetzt, nichts ist so ernst und so heilig, dass, wenn man es verdreht, nicht auch belacht werden könnte.
Ich skelettiere die richtenden Empfindungen und lache die ernste Stimme des Gewissens hinweg. Mir ist das Heiligste nicht heilig. Mir ist Menschheit, Gottheit nichts.
Im Grunde kann ich sagen, mir ist nichts heilig. Und zwar auch deswegen, weil ich aus einem ziemlich religiösen Umfeld komme. Ich bin sehr katholisch erzogen worden, war auch Messdienerin. Da ist natürlich das Heilige ein ganz exakter Begriff. Leute, die heilig sind, die leben ein Leben, in dem sie sich eben schon irgendwie Gott annähern wollen oder nur Gutes tun. Aber das reicht ja nicht. Also um heilig zu sein, muss man ja mehr als nur gut sein. Da muss man auch Wunder tun und solche Dinge. Die Leute, die damals sowas nacheiferten, die einem heiligen Leben, die würde ich ja heute als wahnsinnig bezeichnen. Das weiß ich, das war der Cousin des Pfarrers, der während des Zweiten Weltkriegs in einem brennenden Panzer eingeschlossen war und der dann Gott gelobte, wenn er da je wieder lebend rauskommt, dann wird er ein heiliges Leben führen. Den hat man dann immer auf der Bundesstraße aufgegriffen, weil er auf Knien nach Lourdes oder Rom oder so pilgern wollte und so. Und das war also nichts gegen Wahnsinn, aber es ist jetzt nichts, was ich nacheifere. Deswegen scheue ich mich halt zu sagen, sonntags ausschlafen ist mir heilig oder sowas, ja. Vielleicht passiert mir das, aber ich glaube, es passiert mir noch nicht mal, dass ich das sage. Ich will jetzt nicht nur so in dieser Ablehnung des Wortes stecken bleiben, jetzt von dem Begriff heilig. Ja, da gibt es natürlich, dass man sagt, es gibt bestimmte Orte, die einem heilig sind, ja, oder die einem was bedeuten. Jerusalem oder so ist ja ein in vielfacher Hinsicht heiliger Ort für vielerlei Religionen und gleichzeitig für andere halt überhaupt kein heiliger Ort. Also es gibt so einen Ferienort, wo ich eben mit meinen Eltern und meinen Geschwistern immer hingefahren bin. Der Großvater hatte so ein Ferienhaus an einem See in der Nähe von Salzburg gebaut in den 50er Jahren. Für mich war das so ein Ort, also wir sind da fast jeden Sommer in meiner Kindheit hingefahren, eben wo es auch alles ganz einfach ist. Eben da gibt es diese Hütte, da gibt es keinen Strom, Wasser nur vorm Haus. Da gibt es nur diesen See, man macht, wenn es regnet, mal eine Wanderung und sonst geht man immer nur baden oder hängt an diesem Haus rum. Also da ist sonst nichts. Wir fanden es aber irgendwie immer toll. Und das lag ja nur an der Definition der Eltern, dass die sich da einig waren und da gab es einfach nichts dagegen zu sagen. Das war einfach ein guter Ort. Mein Cousin hat den geerbt dann und wollte ihn jetzt verkaufen. Und mein Bruder hat davon Wind bekommen und hat ihn sofort gesagt, nein, 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 wir übernehmen den. Wenn ich da jetzt heute hingehe, dann sehe ich den natürlich so gleichzeitig. Ne? Nichts ist so ernst, dass man es nicht auch belachen könnte. Es ist halt nur so eine schrecklige Hütte und trotzdem ist es halt, weil die so aufgeladen ist mit Erinnerungen, natürlich etwas Heiliges. Und es ist auch etwas, wo ich dann auch bestimmte Freunde überhaupt nicht mit hinnehmen würde, weil ich weiß, dass die dann nur diese andere Seite sehen würden, dass die dann halt nur das Lächerliche oder das Schrebelige daran sehen würden. Und da habe ich keine Lust darauf, mir das beflecken zu lassen.
Und hier das Wetter und die Temperaturen von heute 14 Uhr. Berlin bedeckt 4 Grad, Malaga wolkenlos 20, Lissabon.
Meine erste spontane Reaktion wäre gewesen, ja, Radio hören ist mir heilig. Das kam mir aber dann zu anbiedernd vor.
10, Venedig Regen 9 Grad.
Auch in Frankreich wird die MeToo-Debatte heftig geführt und zwar entlang teilweise unerwarteter Fronten. Wenn man zum Beispiel an Catherine Deneuve denkt, die ja männliche Aggression als unentbehrlich für die sexuelle Freiheit bezeichnet hat. Unter dem Schlagwort »Verpfeift dein Schwein« haben Französinnen auf Twitter und Facebook ihre Wut öffentlich ausgedrückt. Jetzt gerät ein traditionsreiches französisches Theater durch die MeToo-Debatte in existenzielle Gefahr. Die Hintergründe von Eberhard Spreng.
Als Jean-Pierre Barrault vor einigen Tagen bekannt gab, er lege die Direktion am Theater des Quartiers d'Ivry nieder, fand eine MeToo-Affäre ihren vorläufigen Höhepunkt, die sich zwar im Schatten der Debatten um MeToo im französischen Kino abspielt, im Kern aber deutlich dramatischere Züge trägt. Im März 2019 war ein Gerichtsverfahren eingestellt worden, in dem der gerade erst berufene Leiter des Theaters von einer langjährigen Mitarbeiterin wegen einer Vergewaltigung im Jahre 2011 angeklagt wurde. Dann folgte eine flammende Anklage auf der Investigativplattform Mediapart, die Jean-Pierre Barrault schwer belastete. Im September intervenierten feministische Aktivistinnen bei der öffentlichen Spielzeitvorstellung. Dann wurde das Theater boykottiert, die Politik schwieg, der im französischen Theater einflussreiche Straßburger Intendant Stanislas Nordet zog vor kurzem mit einem klaren Appell an die Kulturpolitik in der Tageszeitung Le Monde die Notbremse.
Ich habe mich in die Affäre um das Theater in Ivry eingeschaltet, weil die Politik mit ihrer Untätigkeit zur Blockade und dem Schaden des Theaters, seiner Angestellten, seiner Zuschauer und seines Direktors geführt hatte. Dieses schuldhafte Schweigen der offiziellen Stellen, die offenkundig von der Geschichte in Verlegenheit gebracht worden waren, musste aufhören. Denn in einem solchen Fall müssen sie sich verhalten.
Die Kulturpolitik hatte den Schauspieler und Regisseur Jean-Pierre Barrault, Sohn eines senegalesischen Immigranten, berufen, damit er mit seinen postmigrantischen Theateransätzen und seinem Zugang zur Stadtrandbevölkerung eine Theaterarbeit fortsetzt, die Postkolonialismus thematisiert, modernen Rassismus, Apartheid, Diversität. Dann der Schock, der viele Menschen in der französischen Theaterszene aufwühlte. Le Monde-Journalistin Brigitte Salineau hat den in diesen Wochen hochkochenden Fall verfolgt und über ihn geschrieben.
L'affaire Jean-Pierre Barrault.
Im Fall Jean-Pierre Barrault kommen alle Aspekte der MeToo-Debatte vor. Entscheidend ist aber Folgendes. Endlich reden die Frauen, aber das tun sie, um ihrer beruflichen Situation nicht zu schaden, anonym. Adèle Haenel hat das in ihrem Mediapart-Interview erklärt. Sie sagte, dass sie sich nur aufgrund ihrer Berühmtheit ausreichend mächtig fühle, in eigener Sache zu sprechen.
Nachdem ihr Verfahren eingestellt worden war, hatte die ehemalige Barrault-Mitarbeiterin dem Journalisten Jean-Pierre Thibaudat bei dessen Recherche zu sexuellen Übergriffen im französischen Theater intime Details geschildert und darum gebeten, dass ihr Name nicht genannt werde.
In einer übergroßen Mehrheit der Fälle stellt die französische Justiz die Verfahren ein. Deshalb wenden sich die Frauen an die Presse. Das bringt uns Journalisten in eine komplizierte, ja heikle Lage. Wir sollen zum Instrument der Selbstjustiz werden und das ist nicht unsere Aufgabe.
Der Fall Jean-Pierre Barrault spaltet die französische Theaterszene und die französische Gesellschaft. Barrauts ehemaliger Schauspiellehrer hält die Vorwürfe für eine feministisch übermotivierte Hexenjagd. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen haben sich in einem offenen Brief hinter Barrault gestellt und beklagen Thibaudats Blockjustiz und die durch sie ausgelöste Lynchjustiz in sozialen Medien. Jean-Pierre Barrault wollte sich selbst hier nicht äußern. Die feministische Aktionsgruppe La Barbe, die am Theater in Ivry interveniert hatte, reagierte nicht auf die Bitte um Stellungnahme zu Barrauts Rücktritt. Nachdem der Streit mittlerweile ein Theater an den Rand des Abgrunds gebracht hatte, das Theaterikone Antoine Vitez einst gründete und in dem Regiestar Patrice Chéreau eines seiner emblematischsten Stücke inszenierte, will der Straßburger Intendant Stanislas Nordet im neuen Jahr in seinem Theater ein breites Diskussionsforum initiieren.
Die Affäre offenbart auch einen Mangel an Verständnis für die Natur der heutigen Mann-Frau-Situation in künstlerischen Berufen und dem Rest der Gesellschaft. Deshalb werde ich im kommenden Frühjahr in meinem Theater in Straßburg eine Auftaktveranstaltung für die Debatte Männer und Frauen im Theater organisieren.
Verändern muss sich außer Verhaltensmustern vieler Männer im Theaterbetrieb vor allem die französische Justiz. Da kann Nordets État Généraux Hommes Femmes helfen, die Generalstände der Republik von Frauen und Männern.
Eberhard Spreng über die MeToo-Debatte im Theater in Frankreich. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel.
Wie geht es dir, Freund Wald? Fragt Daniele Muschonico in der Neuen Zürcher Zeitung. Bäume sind langsam, sie haben keine Eile. Auch du verlierst die Hast in ihrer Gesellschaft. Du trittst unter ihr Dach und du fühlst, wie du zu lächeln beginnst. Da darf man sich als Leser schon fragen, was hat die sich denn eingeworfen? Das will ich auch. Aber vermutlich weihnachtet es einfach schon im Kopf dieser Journalistin und manch anderer Kollegen der Feuilletons vom Montag. Man richtet seine Aufmerksamkeit ganz auf die Erfahrung des gegenwärtigen Momentes, ohne zu urteilen, schreibt Melanie Mühl in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Diese achtsame Haltung kann man durch Meditation üben. Aus ihr erwächst ein aufmerksamer, sensibler, mitfühlender Blick, der im anderen die eigene Verletzlichkeit wahrnimmt. Mühl referiert die Gedanken des Meditationsforschers Stefan Schmidt zur Achtsamkeit und dazu, was sie, einmal erlangt, für Auswirkungen haben kann. In Mühls Worten: Stefan Schmidt erzählt von der Studie einer Kollegin, die die Mitarbeiter eines Callcenters in Achtsamkeitsübungen schulte. Sie hatte also einen Ort gewählt, der beispielhaft für das Hamsterrad-Dasein steht. Reibungsloses Abarbeiten gegen lächerlich geringe Bezahlung. Nach dem Achtsamkeitstraining jedenfalls kündigten einige Mitarbeiter. Plötzlich war ihnen aufgefallen, in welch ausbeuterischem System sie feststeckten. Achtsamkeit als Grundhaltung der Welt und sich selbst zu begegnen, im Gegensatz zur kommerzialisierten Meditation zur Stressbewältigung und Selbstoptimierung. Für Letzteres gäbe es mehrere tausend Apps, schreibt Mühl, ausgerechnet für jenes Gerät, das die Unruhe, die man bekämpfen möchte, größtenteils verursacht. Über erhofftes Seelenheil per App und einen mit dem Smartphone per Bluetooth verbundenen Hightech-Rosenkranz berichtet Michael Morstedt in der Süddeutschen Zeitung. Dahinter steckt der Papst mit dem Projekt des weltweiten Netzwerkes aus Betenden. Dieser digital verknüpfte Rosenkranz sei gar nicht so abstrus, führt Morstedt aus. Schließlich ist die moderne Informationstechnologie mit ihren Überwachungs- und Offenbarungsmechanismen der wahr gewordene Traum eines katholischen Priesters alter Schule. Statt sich in der Beichte die ausgedachten Sünden der Gemeindemitglieder anhören zu müssen, könnte man genau nachvollziehen, wer noch ein paar Vaterunser nötig hat. Na, wenn das mal nicht ein verlockendes Weihnachtsgeschenk ist. Gerhard Matzig hat, ebenfalls in der SZ, einen anderen Tipp. Wer noch ein Last-Minute-Geschenk benötigt, das auf rustikale Art praktisch und dystopisch wehrhaft, aber zugleich auch hintersinnig konsumkritisch erscheint, der sollte jetzt zur Designer-Axt greifen. Die Axt habe nämlich, besonders in den USA, eine Wandlung vom ausschließlichen Horrorobjekt zum Must-Have der Gegenwart vollzogen. Manufakturäxte würden sogar zu Babypartys geschenkt. Details dazu müssen Sie, liebe Hörer, selbst in der Süddeutschen lesen. Nur noch so viel von Gerhard Matzig. Sollte sich an Heiligabend unterm Bio-Öko-Baum aus regionalem Anbau eine Axt als Geschenk befinden, so fühlt der Baum vielleicht, das ist jetzt auch schon egal. Egal, welch garstig Wort in dieser besinnlichen Zeit. Drum von der Axt unterm Baum zum Menschen unter Bäumen und zurück zu Daniele Muschonikos Waldspaziergang und ihren tief empfundenen Worten in der Neuen Zürcher Zeitung. Dann setzt du dich auf etwas, das wie ein Stein aussieht. Du bemerkst das weiche Sitzkissen einen Augenblick zu spät. Hättest du dich sonst draufgesetzt? Grünes Koboldmoos.
Der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.